Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tano Gerke und Jonas Maron.
Ja, ich bin da.
Ich bin auch da. Welch Wunder. Erholt, erfrischt, Wasser durchs Gesicht.
Erholt, erfrischt, Wasser durchs Gesicht. Das war nicht C.F. Meyer, oder?
Meinst du, das würde passen?
Fährt man rückwärts in den Baum, verkleinert sich der Kofferraum. Das ist Celan. Celan, aber Spätwerk.
Nicht wirklich.
Glaubst du mir nicht?
Ja, ich musste ja glauben, aber mich überrascht es, sagen wir mal so.
Ach, vielleicht ist es ja auch gar nicht Celan, aber die kundigen Hörer werden es entweder ausschließen oder bestätigen können.
Na, ich würde es gefühlsmäßig ja ausschließen.
Ah, du bist aber auch wirklich verfuchst heute. Nicht schlecht. So,
na, aber, komm, bitte.
Ja, komm, also was soll das jetzt heißen?
Ja, halte mich nicht zum Narren hier, bitte. Und schon gar nicht vor Publikum. Das ist mir ja, das ist ja unangenehm für mich.
Wir wollen keine Maulaffenpfeil halten. Da möchte ich dir wirklich, man soll auch den Tag, man soll den Podcast nicht vor was soll man den Podcast nicht loben?
Gute Frage. Vor dem Abend kann man ihm sicherlich loben. So wie heute muss man es ja machen.
Wahrscheinlich. Das sage ich aber. Ich schätze dich als Anbruchgründer und so, weil ich sage auch.
Aber mehr
oft,
auch nicht.
Ich sage ja auch oft, muss ich zugeben, wenn ich so in engeren Freundeskreis bin, sage ich, ja, der Tano, der ist ja schon ein Idealist, aber er ist zu doof, einen Podcast an die Wand zu nageln. Ne? Kennst
Was
du auch?
Was heißt das?
Altes Deutsches. Wie sagt man? Altes Deutsches. Wie sagt man denn?
Also so redest du also hinter meinem Rücken über mich, ja?
Ja, ich weiß nicht. Ich wundere mich, dass du es nicht mitkriegst, weil so gut ist diese Schallmauer ja nicht. Da gibt es ja durchaus breitere Rücken, aber alles gut.
Alles gut, na, in diesem Sinne.
Nee, ich meine jetzt breiter Rücken und so und Vitalität und Agilität und Virilität und so, Gauland. Ja, so. Und zwar, Gauland hat heute gesagt, wir müssen eine Bewegungspartei bleiben. Und, sehr interessant, wenn Leute sich an der bildhaften Sprache befleißigen, ist unser Job als Detektive des Geistes natürlich, ist unser Job, das zu entlarven, falls es was zu entlarven gibt, indem man die Leute beim Wort und das Bild eben wirklich beim Bild nimmt. Indem man nicht sagt, ja, es ist ja nur eine bildhafte Sprache, sondern eben man sich das wirklich als Bild vorstellt. Und zwar Gauland hat gesagt, wir müssen eine Bewegungspartei sein, insofern als wir auf einem Seil tänzeln müssen und ständig versuchen müssen, nicht runterzufallen. Jetzt frage ich dich, wer Gauland mal halb benommen und altersweise, um es mal freundlich zu sagen, durch die Fraktionsflure hat wanken sehen. Wie lange glaubst du? Ich frage dich nur, wie lange tanzt Gauland auf einem Seil?
Gar nicht, würde ich mal fast behaupten.
Er kommt schon gar nicht hoch, ne?
Genau, weder motorisch noch. Ich weiß nicht, wie meint er das denn noch politisch? Also auf einem Seil tanzt er da. Was meint er damit überhaupt genau?
Ja, er meint sicherlich ein Bild, ja, von wegen wegloser Weg und Spurbreite des schmalen Grats. Ein Titel, wo mir berühmte Dichter übrigens gesagt haben, der sei irgendwie, wenn man es freundlich formulieren will, nichtssagend, dieser Titel. Ja. Und ich habe so eine längere Wanderung mal Anfang November mit Conny Adam gemacht und da wollte ich ihn loben. War eine sehr anspruchsvolle Wanderung. Und da habe ich gesagt, Gauland hätte dafür bestimmt die doppelte Zeit gebraucht. Da hat der Adam so empört gesagt, Gauland hätte es gar nicht geschafft. Da war natürlich sehr, sehr stilvoll. Ne?
Na gut, also bei Adam schleimst du dich ein und hinter meinem Rücken. Naja, spottest du.
Naja, was heißt einschleimen? Also die Wanderung war echt. Also ich hab also auf dem Weg runter von diesem Berg, habe ich an Adam gerichtet gesagt, eigentlich hätte ich doch gern so einen Stock mitgenommen. Nicht, weil ich ihn jetzt gebraucht hätte, aber ich finde, so ein Stock ist eine wunderbare Sache. Sei es zum Jonglieren, zum Gleichgewicht bewahren auf einer langen Wanderung. Ich finde einen Gehstock.
Auch ästhetisch, das macht was her, sicherlich.
Also sicherlich auch ein großes Thema, wenn wir im folgenden Podcast besprechen, die großen Gehstöcke unserer Geistesgrößen. Ja, wer hatte die krassesten Gehstöcke und genau, wer war sich zu fein für sowas?
Wer hatte denn den krassesten Gehstock? Da frage ich doch mal direkt.
Ich war einmal im Jüngerhaus, ich glaube, Jünger schätze ich schon so als sehr Gehstock-affin ein, oder? Oder wäre ihm das zu...
Ich glaube, Jünger ist, nein, auf gar keinen Fall ist Jünger ein Gehstock-Typ.
Wäre es peinlich gewesen, ja?
Ja, sicherlich. Und dann Verfall des Körpers und so und keine Haltung zeigen. Ich glaube, Jünger ist kein Gehstock-Typ. Ja, Heidegger ist natürlich okay. Ein Gehstock-Typ.
Ja, ja, toller Gehstock-Typ.
Ja, finde ich auch. Also man kann ihn ja Heidegger fast gar nicht ohne Gehstock denken.
Ja, aber da zeigt natürlich sich wieder, weil dass George kein Gehstock-Typ ist, ist auch klar. Aber bei George ist er eher aus Antibürgerlichkeit, ja. Denn in Athen gab es keinen Gehstock, sag ich mal. Ich sage aber auch, da zeigt sich wieder, warum Jünger nur ein Halbgott von uns ist, weil dieses der Welt beweisen wollen, ich war ja damals in der Wehrmacht und ich bin ja immer noch abgehärtet. Ich bin ja immer noch, ich bin zwar 90, aber ich fresse immer noch jeden Morgen nach der kalten Badewanne Käfer und so. Das finde ich ein bisschen stillos. Ich finde eher, man sollte, solange man noch auch wirklich stark ist und birst vor Kraft wie ein Berserker, gerade dann sollte man sich einen Gehstock beschaffen. Ja? Ich finde, ab 25 darf keiner mehr, also finde ich, an stilvollen jungen Männern darf keiner mehr ohne Gehstock raus.
Du bist für die Ästhetisierung des Gehstocks. Also rein aus optischen Mitteln darf man den nehmen, nicht weil man ihn wirklich braucht.
Ich finde, man darf den Gehstock auch ablehnen, ja, aber damals von richtigen Gründen. Und da finde ich Antibürgerlichkeit, George und so, finde ich, ist ein absolut triftiger Grund.
Das sind dann immer so Punkte, wo du Antibürgerlichkeit gelten lässt. Oftmals ja nicht. Aber gut.
Ja, aber das ist bei den ganzen Leuten ja so. Also auch George hat ja. Hätte mir es widersprochen, hat gemeint, er hätte vielleicht gesagt, er hat die Bürgerlichkeit nirgendwo gelten lassen. Aber Fakt ist ja, dass das Ganze, was er geschaffen hat und das Ganze, dieser fruchtbare Boden, auf den seine Ideen da gefallen sind, sein Werk, das ist ja alles der Boden der bürgerlichen Welt. Oder widersprichst du mir da?
Nee, da widerspreche ich dir nicht. Aber wo wir schon bei breiten Rücken sind, um mal ein bisschen den Alltag ranzurücken, wie breit ist denn dein Rücken aktuell?
Ja, gut, beim Trainieren liegt mein Fokus ja nicht auf dem Rücken, aber.
Und also machst du das zu Hause, so Home-Training-mäßig aktuell? Weil in den Fitnesscenter kannst du ja nicht gehen.
Leider, ja, aber das wäre sicherlich ein schöner Satz für Podcast, für öffentliche Kundgebung, von wegen, wir alle werden uns viel zu verzeihen haben, wenn man dann so ein bisschen bedröppelt, so ein Jahresrückblick macht, von wegen, ja, wir alle hatten viel zu leiden und unser aller Rücken sind nicht breiter geworden, so in der Art, ja. Das könnte man schön so einer PK mal sagen und würde ich auch sagen. Ich würde mit Tränen erstickter Stimme sagen, es war auch für mich ein schwieriges Jahr, also so fast schon vorwurfsvoll von wegen, ja, Corona, also sie müssen mir hier nicht damit kommen, ja. Auch mein Rücken ist wirklich nicht breiter geworden, so.
Aber wie stehst du so zu Jahresrückblicken? Ist das was du gerne machst, was du für dich auch machst?
Ah, kommen wir zum schwierigen Thema.
Und ja, dachte ich mir fast.
Für Anbruch. Letztes Jahr habe ich ja den Nekrolog eingeführt. Ja,
da warte ich natürlich drauf, ja klar. Ja, aber bitte erzähl erstmal weiter.
Natürlich leben wir auch in Nekrolog günstigen Zeiten. Von der, da sind ja noch ein paar Leute, die
dieses Jahr nicht mehr schaffen.
Naja, also auch dieses Jahr Connery und so weiter, Mirella Freni, aber die Frage ist ja auch, hat man Bock am Ende des Jahres noch so einen Nekrolog zu machen? Und ich habe für Anpro Folgendes vor, dieses Jahr mache ich es noch, ja, aber ich finde, für die Zukunft sollte man so machen, dass alle beobachten, wer stirbt und am Ende gibt es so eine schöne Gemeinschaftsarbeit. Also jeder Anbruchautor sucht sich einen aus, einen gestorbenen Paten, ja.
Finde ich sehr gut, warum das nicht dieses Jahr machen? Aber da müssten wir erstmal 12 Anbruchautoren zusammenbekommen, ne? Oder ja, machen wir überhaupt gar nicht 12? Nee, warum denke ich dann an 12?
Ja, wahrscheinlich, ja. Weil dein Gesicht irgendwo auf dem Grabtuch ist, oder?
Ja, aber kommt der denn dieses Jahr noch, der Nekrolog, oder kommt der dann im Januar? Wie war das?
Naja, wo ich wirklich sehr dagegen bin, Nekrologe so machen so Anfang Dezember und dann merkt man irgendwie, wenn der Nekrolog gerade druckfrisch raus ist, merkt man, Juppie Hees, das ist tot und so weiter, ja. Nee, also am 24. ist er, glaube ich, gestorben damals, ja, 2011. Nekrolog allerfrühestens am 31. Wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich darf man den erst am 1. bringen.
Ja, das werden wir dann auch machen. Und du machst ihn dieses Jahr noch alleine. Okay, freue ich mich natürlich drauf.
Warte,
jeder Anbruchlehrer wartet drauf.
Ich guck mal nach, grad, wann er kam, ja.
Mach mir immer so, nehmen wir mal gerade so Notizen. Ich mache mir so über das Jahr Notizen, welcher Gestorbene einer Nekrologwürdigung wert wäre. Und ich muss ehrlich sagen, habe da vielleicht drei oder vier Leute, würde ich jetzt erstmal denken.
Ja, aber
das
reicht ja total, weil wenn du als Tano drei oder so machen würdest und alle anderen auch 1, 2, 3 machen, dann hätten wir ja längst alle abgedeckt. Also wen habe ich mir aufgeschrieben für dieses Jahr? Mirella Freni, die Sängerin, die müsste ich machen, weil die sonst wahrscheinlich keiner machen will oder keiner kennt. So, nee. Dann ist aber die Frage, Die hat aber diesmal cool, die hat über Karajan, um ihn in den Himmel zu loben, hat sie gesagt, für ihn hätte ich auch den Sarastro gesungen. Na egal. Auf jeden Fall, Kirk Douglas kommt dann.
Spartacus, ne?
Ja. Wo Film, auch
Schauspieler.
Ja, wer, was war das denn noch? Ja, und Michael Douglas und so. Und auch der, das sind auch die Leute noch mit armenischen Wurzeln, glaube ich. War das nicht beim Douglas so, dass der noch?
Das weiß ich nicht.
Gibt es überhaupt armenische Juden?
Bestimmt.
Und du weiß weißt ich da, nicht, das hast du bei, von aus. Bei Lorenz Jäger gelesen, dass die Armenier so alttestamentarisch gesehen die Feinde der Juden sind, ne?
Ja, aber glaube ich trotzdem, dass es das gibt. Ja. Also Kirk Douglas müsstest auch du machen, wüsste ich sonst nicht, wer.
Die Armenier waren ja die Amalekiter wohl. Das denke ich mir immer so, ja, auch wie bei Asnavur und bei diesen ganzen anderen. Aber der war wohl kein nicht armenischer Abstammung, Herr Douglas. Gut, also, Douglas müsste auch ich machen, das sehe ich schon kommen. Dann kommen drei Namen, wo ich mich frage, gehören die rein? Sind es Künstler? Ja? Und zwar.
Achso, Nekrolog ist für dich nur Künstler?
Habe ich ja im letzten Nekrolog auch betont, ja. Ich habe ja extra, der im letzten Jahr starb ja, wie hieß denn der Pankratz-JF-Typ da? Man ist aber auch mit Namen, wird immer schlechter. Wie heißt denn der? Zehm, Günther Zehm, ja?
Ach so, ja.
Und da bin ich auch ganz deutlich, ja, ich bin
der nicht ist gegen, nicht drin, ne?
Ja, ich hab auch ganz deutlich, ich bin nicht gegen den oder so, aber kein Nicht-Künstler hat es verdient, in so einen Podcast, in auch in so einen Nekrolog reinzukommen, ja? Und deswegen kommen da nur Künstler rein. Das sind die drei Namen, so. George Steiner, habe ich ja schon Nachruf drüber geschrieben. Tolkien. Der
Christopher, Junior, ne?
Der Junior Tolkien und Scruton. Gilt Scruton also als Künstler?
Nee. Das hatten wir auch letzte Folge schon gesagt. Das ist ein Public Intellectual. Es ist ein, und vielleicht, wenn man ein Philosophen, sowas in der Richtung.
Ja.
Und wenn da nur Künstler rein sollen, dann gehört er nicht da rein. Aber wenn wir das verteilen würden auf unterschiedliche Autoren, könnte man das natürlich, dann kann der nehmen, was er will. Dann könnte ich Scruton nehmen und König würde Tolkien wahrscheinlich nehmen, wie ich ihn einschätze. Ja,
also ich finde so einzelne von denen, ich kenne jetzt diesen Tolkien nicht gut, aber einzelne von den dreien, Steiner, Scruton, Tolkien, die hatten sicherlich auch irgendwie einen Prosa-Stil, wo man Freundliches sagen würde, Künstler. Ja.
Dann würde wahrscheinlich am ehesten Steiner
diesen... Mag sein. Naja, gut. Das sind so die drei, die in Klammern stehen, ja. Dann kommt Dame Vera Lynn. Das würde ich gerne machen. Würde vielleicht auch kein anderer machen wollen, ja.
Da irgendeine alte Schachtel, die sonst eh keiner kennt, außer dir, bitte.
Naja, da, gut, es ist natürlich, sehe ich fast schon als rührenden oder Gunstbeweis an, von dir das so zu sagen, weil du weißt natürlich, du meinst es ja auch nett und so. Vera Lynn ist ja auch mit einer der ersten Posts, die wir in der Telegram-Gruppe hatten, als sie...
Das sag ich dem auch wieder, wenn du mich in irgendwelchen, vor anderen Leuten beleidigst. Ach, das passt schon. Ich weiß, der Jonas meint das ja nur nett. Aber ja.
Nee, aber von dir weiß ich ja auch, du so ein bisschen kannst du mich, glaube ich, schon verstehen, ja, dass ich da es eher mit der Generation halte. Natürlich machst du das nicht so exzessiv, aber ich meine, die Frau.
Ja, dafür bist du ja auch dabei, um das zu machen, klar.
Klar, und die Frau gehört ja auch nicht einer Liga oder einer Generation an, die sich jetzt fragen lassen muss, warum hast du auf Instagram weniger Likes als Henrik Strick oder so, weil die Frau hat das offen gesagt auch nicht nötig, weil die hatte so I've had my day, I've had my fame, singt ja auch die Honor Blackman und so, ja, von da, wobei sie da lügt, sie hatte das ja gar nicht, sie, egal, vor allem war Honor Blackman ja Antimonarchistin und deswegen gehört die Frau eh vergessen und die Asche, ich will nicht böse sein, aber so Leute gehören einfach vergessen, ja, so Antimonarchisten. Mhm. So, Dame Vera Lynn hat sich adeln lassen, ist also keine Antimonarchistin und so ein bisschen für die Truppen damals gesungen, gute Frau. Dann Georg Ratzinger.
Willst du das Georg Regensburger Domspatzen Ratzinger.
Okay, wir können das sehr schön von dir. Bei den nächsten Namen, die noch kommen, spielen wir immer das Mittelnamenspiel.
Ja, das ist beim nächsten dann einfach, aber gut. Ja. Georg Ratzinger, die Frage bei Georg Ratzinger ist ja, hätte er wirklich einen Platz in dieser Reihe, wäre er nicht der Bruder von dem anderen, von Josef?
Also natürlich mal eine total berechtigte Frage. Andererseits, als es so anfing, der wurde ja schon in Mitte der 60er Leiter von den Domspatzen. Also damals muss man da sagen, hätte man vielleicht noch auch viel noch Größeres von Ratzinger Josef erwartet, aber dann eben erst erwartet für die Zukunft. Wären die beide 66 beim Autounfall gestorben, wäre Georg Ratzinger der Größere gewesen.
Ja, das stimmt. Aber er ist ja jetzt auch nicht, also sicherlich ist er groß in dem, was er gemacht hat, aber nicht überragend groß. Und ich denke, von solchen Leuten wie Georg Ratzinger wird es auch über in Deutschland verteilt noch ein paar geben, eine Handvoll vermutlich. Wobei also aber gut, warum dann nicht Georg Ratzinger exemplarisch für die vergessenen, für die anderen vergessenen Georg Ratzingers nehmen?
Denkmal des unbekannten Domkapellmeisters.
Ja, zum Beispiel.
Sehr schön, ja. Nee, aber ich,
also ich würde das eher so aufziehen, in der Richtung, als jetzt zu sagen, oh, der Bruder vom Papst ist tot.
Ja, ja, um Gott, das darf eh nicht sein. Also, wenn schon Nekrolog, dann nicht, meine Tante mochte ihn und so, sondern dann wirklich wenn muss es um den Menschen selbst gehen. Aber ich würde, es ist wieder peinlich, dass es die Argumentation des Dehnschnecker macht, weil es selbstwiderspruchlich ist oder ein performativer Selbstwiderspruch, wie unsere germanistischen Seminarfreunde sagen. Und zwar, ich stimme mit dem Ratzinger Josef überein, dass es so Leute wie den Ratzinger Georg, die dann doch nicht so überragend sind oder auch sein wollen, sondern an ihrem Posten ihren Job machen, dass sie eigentlich doch eher immer seltener werden. Und deswegen, finde ich, sollte man Georg Ratzinger doch um seiner selbst willen ganz entschieden reinnehmen.
Gerne, ja. Aber ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt wirkt es noch, wie gesagt, in Deutschland ein paar solcher Kaliber geben. Ganz anders sieht die Sache bei...
Okay, gehen wir weiter.
Ja, nee, sag ruhig noch was dazu.
Also, das sagst du ins Blaue hinein. Also, das ist ja, gehört ja auch zu den Leuten und deren Selbstverständnis dazu, dass wir deren Namen dann nicht kennen. Aber normalerweise, wenn keiner den Namen kennt, kenne ich ja den Namen. Und sogar ich kenne die Namen nicht von den Leuten, die jetzt wie Georg Ratzinger sind.
Ja, die ganz geheime Welt ist das. Das geheime Anbruch Deutschland.
Die Bruderschaft der ganz Geheimen, wie Rolf Schilling schreiben würde, ja. Gut, also welchen Mittelnamen hast du für unseren nächsten Verstorbenen auserkoren?
Wer könnte damit rechnen? Ennio, spiel mir das Lied Morricone. Eigentlich müsste man es anders aussprechen, oder?
Ausgesprochen schon richtig. Auf den Tod jetzt verzichtet, weil es eh ein Nekrolog ist?
Ja, natürlich.
Ah, okay, gut.
Ja. Aber es müsste doch eher sein Ennio Morricone, oder nicht? Wie würdest du das Italienisch? Gib dir mal Mühe, bitte. Sprich das mal Italienisch aus, Italienisch, wie du kannst.
Nein, da habe ich auch schon im Podcast oft drüber gesprochen. Und zwar, weißt du, was besser klingt als Napoli?
Napalm?
Nee, das auch, aber vor allem Neapel. Also man soll, und weißt du, was besser klingt als Edinburgh? Edinburgh.
Außerdem heißt es nicht sogar Edinburgh?
Es heißt leider Edinburgh, genau, ja. Ich sag ganz offen, wenn wir jetzt Polen oder andere Leute mit einer Sprache, über die ich jetzt nicht richten möchte, wären, dann kann man es lassen. Wir sind aber Deutsche und deswegen haben wir nicht immer das Recht, wir haben die verdampfte, wieder, wie ich als Fan des Evaporierens sage, wir haben die verdammte und verdampfte, hab heute noch nicht zu Mittag gegessen, Pflicht und Schuldigkeit als Deutsche, jeden Begriff aus einer minderwertigen Sprache, also aus einer anderen, in unsere schöne, klare, harte, mit der Auslautverhärtung aufzunorden.
Ist das eine Anrufung des Blutes?
Das ist eine Anrufung des Geistes. Das wissen wir ja, Geist oder Blut, die alte Frage. Nietzsche in der guten alten Zeit, vor WK2, da konnte man das ja noch machen, so Blut und Geist. Ja.
Vor WK2, das klingt so wie vor Legislaturperiode 47.3.
Nee, das klingt so, ja, so Atomreaktor, ich bin im Trakt 7 und so, wir treffen uns bei WK2. Ja, und ich glaube, auch in der Geschichte laufen viele Fäden so, ja, dass man im Grunde mit seinem letzten Hauch sagt, irgendwann sehen wir uns wieder, wir treffen uns bei WK2. Denn dieser WK2, der wird uns noch ein bisschen länger, glaube ich, begleiten wäre zu harmlos gesagt. Er wird uns noch länger unauffällig nachstellen. So, ja. Aber, nee, genau, Blut oder Geist, ja. Das war die alte Frage, auch von Klages und George und so. Und dann hat natürlich George sich irgendwann für den Geist entschieden. Aber auch die guten, also natürlich, man entscheidet sich nur für den Geist gegenüber Leuten, die nur für das Blut sind. Wenn man aber die Chance hat, auch man Geist und Blut, wie ja auch der Alexander von Stauffenberg im Gedicht Tod des Meisters schreibt.
Noch für Geist, achso, Entschuldigung, ich wollte nicht deine Rezitation.
Ja, sorry, also, soll ich noch?
Ja, bitte.
Ja, da sanken so die Schweizer Erde nimmt den Sarg von George auf, da sanken die Eichenlade hüllend Blüten nieder und scheidend wussten wir in unserem Leben ein jeder Atemzug, genau, dann ruft man die Erde an, man ruft nicht das Blut an, sondern die Erde, nimm für dahin den Hort in heilige Hut. Und scheidend wussten wir in unserem Leben an jeder Atemzug und schmerzlich Beben bleibt Dienst an diesem Grab mit Geist und Blut. Und ich finde Geist und Blut, hier oder Mishima war ja auch Geist und Blut, ne? Aber ich finde, es gibt Momente im Leben und in der Weltgeschichte, wo man sich entscheiden muss. Und da finde ich, muss man sich dafür den Geist entscheiden und nicht fürs Blut.
Gut.
Was sagst du?
Ja, natürlich, klar, muss man sich für den Geist entscheiden. Ich habe gerade abwesend, aber.
Kannst du auch eine Gegenposition einnehmen?
Nee, gerade nicht. Also, du musst jetzt außerdem was zu Morricone sagen. Oder sagen, warum man Ennio Morricone so aussprechen sollte.
Oder ich sollte ihn aussprechen wie so ein Gauleiter, ja? So, wer kommt mit dem Duce zu Besuch? Aber das kann man gar nicht so deutsch. Das ist
schwierig,
Ennio Morricone. Ennio Morricone. Ist doch gut, passt doch so. Ja.
Passt, ja. Da schreibst du drüber?
Aber das ist doch ein Typ, weil da kommen noch ein paar Leute, über die offen gesagt nur ich schreiben kann, weil sie sonst mal wieder keiner kennen oder
gern haben. Ja, den Ennio Morricone geben wir Zöllner, oder?
Ja, oder auch vielleicht sogar König oder so. Also Ennio Morricone ist doch echt ein Mensch für alle, oder?
Ja, klar. Ja. So. Ganz anders liegen die Dinge bei Ida Händel.
Ja.
Da möchte ich ungern drüber schreiben.
Warum?
weil
du bei Google-Bildersuche, oder?
Und bei der Google-Bildersuche natürlich. Das jagt mir dann doch einen Schrecken ein.
Ja, das
aber natürlich auch
aber ein gutes Charakter. Eine Violinistin, die dir keinen Schrecken einjagt, würde ich mir auch nicht anhören wollen, oder?
Ja, aber jagt dir denn Anne-Sophie Mutter einen Schrecken ein?
Gut, dass du sie ansprichst, weil die Frau ist toll, aber was die so macht teilweise auch, also jetzt dann, keine Ahnung, ich finde, für soziales Engagieren als großer Star muss man nicht, aber kann man ja, wenn man es diskret macht.
Das ist aber so ein, wenn man nicht so ein Glückslotterie-Engagement, oder?
Nee, und vor allem darf man sich dann auf Bühnen oder in sozialmediale Auftritte, also überhaupt als großer Star einen sozialmedialen Auftritt zu haben, ist schon sehr, sehr grenzwertig. Und wenn dann eine Sophie Mutter, wo es um ihre große Musik, ihre großen Einspielungen geht, die dann dazwischen so Dinge bringt von wegen spendet für oder Corona-Künstlerhilfen ja, und so für zu Recht arbeitslos gewordene Berufsverweigerer und so, das finde ich sehr peinlich.
Und also finde ich, auch sowas hat keinen Platz in der Handbuchwelt. Deswegen finde ich es auch nicht unbedingt schade, dass sie nicht in den Schriftbildern auftaucht.
Nee, das ist viel zu hart. Viel zu hart. Also die Frau ist ja an sich eine große Künstlerin. Das muss ja immer noch mehr gelten als alles andere. Und da haben wir auch ganz andere Leute in den Schriftbildern, die dann noch viel weniger das Recht darauf hätten, da zu stehen. Und auch ganz große Sänger, das frisst sich ja hoch, dieses moderne Gehabe, das frisst sich ja hoch bis in Gigantenregionen. Also ich war in Köln im Konzert von Barbara Streisand und sogar die hat zwischen den Songs gesagt, oh, too many women die of heart diseases und so. Ja, wo du dich gefragt hast, das ist wirklich, so wenn irgend so eine vergöttlichte Person herabsteigt ins Sozialministerium, ja, das ist wirklich das Allerletzte. Vor allem, wenn man es selber macht, ja, wenn man es ohne Not selber macht, das ist doch krank. Aber gut.
Ja, ich war mal auf dem Depeche Mode Konzert und das war auch sehr lustig. Das war halt so ein Hallenkonzert, so ein Riesending. Und da war halt unmittelbar bevor die Show losging, lief so ein richtiger Werbespot für irgendwie eine Depeche Mode Uhr oder so, die man dann für 200 Euro kaufen kann, um irgendwelche, irgendeinen Brunnenbau zu unterstützen oder so. Und als der Werbespot dann vorbei war, ging's los. Also das fand ich, an dem Moment hatte ich dann auch keine Lust mehr. Das fand ich sehr, also hätte man nicht mal Depeche Mode zutrauen können, sowas Banales.
Ja, er ist von den Strangelove.
Ja.
Gut,
findest du auch, ne? Ja, die Depeche Mode ist gut, die frühen Sachen, sehr gute Band, ja.
Ja, wobei man sagen muss, es gibt auch Popstars, zu denen dann die Werbung irgendwie passen würde. Also zu David Bowie, finde ich, würde das passen.
Echt? Weil ich muss sagen, musikalisch, David Bowie fand ich nie so interessant. Fand ich nie wirklich gut.
Ich auch nicht, aber ich finde. Nee, einzelne gute Songs hat er. Hat ja auch
einzelne drei
Songs und so finden, ganz, ja. ganz gut auf Englisch gesungen, ja, von wegen This is the Moon of Alabama und so. Aber weil er ja für mich ist das so eine reine nichtssagende Popfigur, dieser David Bowie, und deswegen ist da die Werbung, bestand der nicht nur aus gut gemachtem Pop und gut gemachtem Marketing?
Wahrscheinlich schon. Meinst du auch, weil er so als Figur so konstruiert ist, oder?
Ja, irgendwie ganz genau, ja. Ja. Es ist immer die Frage, sind Leute, strahlt irgendwas, was alle Welt im Bann hält oder übermannt, strahlt irgendwas aus Leuten selbst oder funktionieren Leute nur als Projektionsfläche und sind so ein leerer Spiegel? Es gibt auch so ein schönes Davila-Zitat, dass ohne Gott besteht die Welt aus Tausenden von Spiegeln, die sich gegenseitig irgendeine Seele, ohne irgendeinen Sinn, ohne irgendein Bild selbst bespiegeln. Ja? Und so kommt mir auch die moderne Popwelt zunehmend vor.
Ja, ich denke schon, dass auch, warum David Bowie so bekannt geworden ist, weil er diese ganzen Hebel der modernen Musikindustrie und der Inszenierung, also diese Sprache perfekt beherrscht hat. Ich habe neulich beim Deutschlandfunk zum Beispiel so einen Beitrag gehört, irgendwie 20 Jahre Ende der Hitparade, wo dann immer so Schlager gespielt werden. Aber das brauche ich dir nicht zu erklären, das kennst du ja mit Sicherheit.
Und dann ZDF mit Peter Thomas Heck.
Ganz genau, ja.
Wo immer als Kind mein Ehrgeiz war, schneller zu sprechen als er.
Oh, das hast du aber geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Muss ich auch zugeben. Ne?
Jedenfalls waren dann da Soziologen und hat, oder ich weiß jetzt auch nicht wer, muss man sich auch nicht merken, jedenfalls hatte irgendein Soziologe dann darüber gesprochen, wie die wie diese Hitparade eben zur Kommerzialisierung der ganzen Musikbranche beigetragen hat. Und da muss ich sagen, das finde ich aber nicht, weil solche Figuren wie Morrison oder David Bowie, die sind viel schuldiger an dieser ganzen Verkommenheit der Musikbranche als irgendwelche Leute, die sich ins ZDF stellen und ihre Schlager runterspielen. Weil da war nämlich vollkommen klar, was du kaufst, nämlich irgendeinen Schlager, der fürs ZDF programmiert ist. Aber sich dann so einen Anhauch von Authentizität zu geben, und ich bin ja einer von euch und ich bin so ein verkannter Künstler, wie Morrison oder Bowie das gemacht haben, da ist eigentlich, das ist der eigentliche Bruch. Und das,
ja. Stimme ich dir zu, weil natürlich immer auch die etwas bange Frage im Hintergrund aufscheint, warum funktioniert sowas? Und würden die sowas machen, wenn es nicht funktionieren würde, auch materiell? Und dann muss man vielleicht sagen, sind diese Leute auch nur willenlose Marionetten in einem System, das uns ohnehin überfährt?
Ja. Genau, und da ist die Schuld dann bei irgendwelchen Schlagersängern zu tun, bei so ganz harmlosen Sachen.
Überhaupt nicht. Also wenn ich Schlagersänger werde, ich bis in den Tod verteidigen. Ja,
das, dafür schalten die Leute hier ein, klar.
Ganz genau. Weil ich noch anfügen kann, von wegen Schlager und so, da ist da so ein bisschen Grenzbereich, Schlager, Musical und so. Ich habe bei so einem Streisand-Konzert ist auch mal die Frage, welche großen Zuschauer kommen. Ja.
Warst du dort?
Ja, 2013 und so, da war sogar dann. Und da habe ich einige bekannt, wurde geklatscht teilweise für einige Zuschauer, als sie kamen. Ja, vielleicht war auch Harald Schmidt da, ich weiß nicht, hätte es ihm gepasst, wenn er gekommen wäre. Es ist ja doch sehr das alte Hollywood, das alte Amerika. Wenn ich mal auch getroffen habe, da ist, die war mit einem gemeinsamen Freund da, Angelika Milster, ja, die Sängerin, Musical und so weiter. Und ich glaube, ich wollte sie nicht beleidigen, aber ich glaube, sie hat es beleidigend empfunden.
Bitte, du hast mit ihr gesprochen, oder wie?
Ja, sicher.
Ja, erzähl doch mal. Ja, wie du da hingegangen bist.
Ich sollte ihr vorgestellt werden. Ich finde durchaus die Trend. Ja, von so einem gemeinsamen Freund, der immer so auf Konzerte geht. Und ich muss aber sagen, ich finde die Trennung zwischen Gesang und Texterei, finde ich wie im alten Hollywood, finde ich vorbildlich. Ja, wer meine Welt zerstört hat, sind einerseits die 68er und die sogenannten Singer-Songwriter, die auch zur selben Zeit aufkamen. Denn es ist einfach Blasphemie und Beleidigung Gottes und der Welt, wenn man glaubt, also die meisten Singer-Songwriter, muss man aus Ehrlichkeit aber sagen, können ja weder das eine noch das andere. Ja, aber zum Beispiel die Beatles, die ja doch gute Songs geschrieben haben, dass die auch dann gesungen haben, ist einfach Frevel. Ja, ich finde, jeder Mensch ist bestimmt zu etwas. Und es gibt keine doppelten Genies. Lies es mal nach bei Schilling. Es gibt auch wenn Schilling über die sogenannten doppelten Genies schreibt, Dante Gabriel Rossetti und so, jeder hat, wenn es hochkommt, ein Genie. Und das andere ist, wenn es hochkommt, Hobby. Naja, auf jeden Fall,
Sollen bei den Beatles wer gewesen sein? Also Texterei. Also
jemand, der Yesterday oder jemand, der Eleanor Rigby schreibt oder jemand, der The Long and Winding Road und so schreibt, der ist schon ein guter Texter. Oder
sollte es nicht singen dürfen, meinst du?
Ja, man darf es singen, aber man muss es schon irgendwie, man muss schon zugeben, dass man es, man kann es ja als Demo-Version oder so singen, ja, aber das selber als fertige und vermarktbare Endversion zu singen, wo man halt nicht singen kann, das finde ich schon sehr schwierig, ja. Aber gut, das sage ich.
Also deine Begegnung mit Angelika Milster, ja?
Genau, das sage ich, weil ich jetzt überleiten muss auf eine Frau, für die selbst keine Songs geschrieben wurden oder ganz wenige und die selbst auch keine Songs geschrieben hat, welche ich ja per se mal gut finde. Aber ich finde, wer wirklich eine große Vokalistin ist oder ein großer Vokalist, dem werden irgendwann Songs auf den Leib geschrieben, ja, wie ja auch John Barry gewissen Sängern Songs auf den Leib geschrieben hat, wie Diamonds Are Forever und so. Und wenn dann Leute aber nur klauen von anderen und teilweise die Sachen, also wenn man besser singt als die, von denen man klaut, dann darf man alles, ist man großartig. Wenn man aber wie eine Angelika Milster teilweise von sehr, sehr großen Sängern Songs nachsingt und das nicht besser macht, dann finde ich es ein bisschen schwierig. Und ich nenne sie deswegen immer die diebische Milster.
Und das hast du ihr gesagt?
Na, um Gottes Willen, ich bin doch nicht wahnsinnig.
Du hast doch gerade gesagt, du hättest dich mit ihr verscherzt.
Ja, und zwar folgendes. Ich habe, sie ist ja auch so, ich und die Sängerin, sie ist ja auch eine, ja, Sängerin, stimmt ja, auch teilweise ja sogar gut und so, ja. Aber ich habe ihr dann gesagt, ja, boah, jetzt bin ich hier mit Angelika Milster auf dem Streisand-Konzert und wer weiß, vielleicht bin ich in einem Jahr mit Streisand auf einem Milster-Konzert. Und ich glaube, das fand sie nicht so witzig.
Nein, hat sie denn gelacht? Wahrscheinlich nicht.
Nee, ich glaube, ich hatte darauf gehofft, dass sie so abgehoben ist, dass sie das nicht mal für einen Witz hält. Aber sie hatte immer noch genug Bodenhaftung, dass sie erkannt hat, dass Streisand niemals zu ihr in ein Konzert kommen würde. Ja. Und damit, ging meine Rechnung nicht auf und da ging das Gespräch sehr schnell auseinander, wie der Jakob van Hoddis sagen würde, das Gespräch fiel vom Seil und ging N2, Hoddis, Gauland, Milster. Naja, auf jeden Fall, die Frau ist trotzdem ja ganz ordentlich und ich habe mich ja so nicht gegrämt und so, weil so interessant finde ich die ja auch nicht. Aber immerhin, war nett in der Streisand-Pause mal sowas erlebt zu haben.
Gut, aber Ida Händel waren wir stehen geblieben.
Ja, aber Ida Händel, große Violinistin haben wir immer auch irgendwas Hexenhaftes, ja. Ich finde, seit Ginette Nerveux habe ich da selten Besseres gehört.
Mhm. Gut, also Künstlerin Platz in deinem Nekrolog, ja.
Ganz genau. Jetzt kommt eine Frau. Ja, sorry.
Nee, genau, ja. Jetzt kommt eine Frau, bitte.
Jetzt kommt eine Frau. Es gibt die wunderbare Kategorie der Leute, die gestorben sind aus göttlicher Rache, weil sie sich dem göttlichen Schriftbilderplan verweigert haben. Es gibt Leute, die ich angeschrieben habe für die Schriftbilder, wirklich handschriftlich und auch nichts zurückbekommen habe. Das heißt, ist bei denen angekommen, ja. Die nicht geantwortet haben und die mittlerweile tot sind. Und da sage ich natürlich, tja, also Anbruch, Jonas Maron und so. Man kann dagegen sein, dann sollte man aber nicht darauf hoffen, wenn man dagegen ist, noch relativ lang zu leben. Ne?
Gut, das. Ja, aber woher weißt du, dass sie das Schreiben sie erreicht hat?
Ja, oder sonst hätte ich ja. Ich hab ja per Porto und so, per aufwendigsten Vorrichtungen immer dafür gesorgt, dass die Dinge, wenn sie nicht adressierbar sind, wenn sie nicht zugestellt werden, dass sie zurückgeschickt werden. Und damit die Adresse, ich hatte die Adresse in Paris, ja, sie hat es bekommen. Ich muss allerdings, das war noch eine frühe Phase der Schriftbilder-Eintreibung. Ich hatte da noch keine großen anderen internationalen Schriftbilder, deswegen habe ich das nicht als Kopie beilegen können. Deswegen, vielleicht hätte man ein bisschen gewartet, hätte man die Chance noch sogar eher gehabt. Aber sie ist auch relativ im Sommer schon gestorben. Das heißt, man hätte ihr dann nicht. Frau Chaplin hat da erst im Oktober oder was geschrieben. Ja, von daher, gut. Also die ist gestorben nach Schriftbildanfrage. Auch Christo ist auch gestorben nach Schriftbildanfrage. Valérie Giscard d'Estaing und so weiter. Ja. Selber schuld.
So. Aber das sind dann alles Leute, die rein müssen, meinst du auch, ja? Olivia und Christo und so weiter.
Nee, also Christo würde ich eher sagen, muss Christo rein, würde ich sagen eher nein, oder?
Nein, würde ich nämlich auch mal sagen.
Der nervt ja eher. Aber Olivia de Havilland, das ist schon, also wer irgendwie seine Oscars noch im Krieg gewonnen hat, das ist schon ein bisschen irre, ne? Mhm.
Also, wer hat seinen Oscar im Krieg gewonnen?
Frau Olivia de Havilland. Und allgemein, das ist ja wirklich also vom Winde verweht. Also in Vom Winde verweht mitgespielt zu haben und dieses Jahr erst, finde ich ja fast keine Vergleiche. Ne?
Ja. Und Juliette Gréco muss rein, allein schon mein Frauentyp.
Echt?
Ja, das spricht natürlich
für dich, ja.
Mhm. Ja, aber das ist doch toll auch hier.
Ja, das spricht sehr für dich. Ja, gute Frau, das ärgert mich, die habe ich nicht mehr gefragt, obwohl mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte sie es gemacht, wenn man nicht gefragt hätte und sofern sie nicht per Schlaganfall und so zu schlecht beieinander ist, um das zu machen, aber das ärgert mich, dass ich sie nicht mehr gefragt habe, habe ich die Adresse zu spät gefunden. Ja gut, Sean Connery, ist klar, dass der rein muss, wer macht denn, also was ist der Mittelname von Sean Connery und, also Juliette, Thanos Frauentyp Gréco.
wer macht und jetzt schon? Jonas Männertyp Connery, oder? Nee,
damit kann ich nicht dienen. Damit kann ich nicht dienen.
Kannst du mal probieren, ja.
Nee, also ich weiß nicht, das war schon auch nett und wir im Alter waren auch so geistvoll, hat so tolle Reden gehalten, aber man spürte, fand ich schon lebenslang diesen ehemaligen Bodybuilder da raus. Da war mir ein bisschen zu geistfern, ist der mir.
Mhm. Ja. Gut, aber das ist auch nicht seine Aufgabe als Schauspieler, unbedingt geistnah zu sein, finde ich. Also.
Aber mein lieber Mann, aber da machen wir ein tolles Thema auf. Geistnahe oder geistferne Schauspieler? Was ist denn der geistnächste Schauspieler für dich? Oder ein geistnaher?
Boah.
Also, wenn ich ganz offen sein darf, die Schauspieler, die ich so nennen würde, das ist die sind wirklich. Sie usen, wie der Amerikaner sagen würde. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Aus jeder Pore strömt ihnen der Geist. Ja, wirklich.
Zum Beispiel?
Laurence Olivier. John Gielgud. David Berg. Werner Kraus. Auch die großen deutschen Schauspieler.
Mario Adorf zum Beispiel.
Mario Adorf, ja. Mario Adorf ist reiner, geronnener Geist. Nee, was sagst du zu Mario Adorf?
Finde ich sehr lustig, aber ich weiß auch gar nicht, woher man den kennt, aber der muss doch bei so Serien wie die Camper mitspielen, oder?
Oh, bitte. Das ist ein Tiefschlag.
Für ihn?
Ja, von dir aus für ihn, ja.
Ja, ach, so toll ist er jetzt nicht.
Ja. Dem müssen wir doch gar nicht mal böse sein, dass er kein Schriftbild geschickt hat. Den habe ich gar nicht angefragt. Ja, das ist einer der letzten auf dieser Erde, die ich nicht angefragt habe.
Also wenn man hier Mario Adorf, sehe ich gerade bei Google Bilder, da sieht er bei manchen Fotos doch schon sehr fertig aus. Da kommt er schon dem Typen nahe, der früher immer Notruf 110 gemacht hat, was irgendwie sonntags um 17 Uhr lief. Wie heißt der nochmal? Sorry, der sieht vollkommen am Ende aus mittlerweile.
Naja, der ist 90 oder was, ne?
Der Mario Adorf, ja.
Ja. So, alter Kommilitone von mir, auch in Mainz studiert, ne?
Was heißt fertig? Wen suche ich denn jetzt? Nee, egal, erzähl du mal, ja? Zu John Connery noch, jedenfalls, er hat auch James Bond gespielt. Also, da ist das, denke ich, alles, das ist alles an der richtigen Stelle bei ihm.
Ja, findest du, James Bond darf sich nicht mit zu viel Geist beladen?
Ja, sicherlich. Sonst wirkt das auch nicht.
Ich finde, du hast recht, ja, aber ich finde, man muss. Ich sehe hier gerade Mario Adorf als Karl Marx. Wahrscheinlich war er nach der Rolle so schlimm, oder?
Hat er denn gespielt?
Das ja, guck's dir mal an. Das ist doch. Das macht einem ja Angst, wie realistisch das aussieht, ne?
aber wirklich.
Naja.
Obwohl, für mich sieht das irgendwie auch Karl Marx insgesamt sieht für mich eher irgendwie aus wie so ein griechischer Stammgast im Café, der sich mittags da in den Café setzt, seine Espressi trinkt und Kette raucht. So sieht der für mich irgendwie aus.
Ja, du hast heute echt ein gutes Händchen für so Themen. Und zwar große deutsche Geistesgrößen. Machen wir jetzt Google Bilder. Wie, allein vom Bild her, was würde man denken, was machen die einen Tag über? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Karl Marx. Also offen gesagt, wenn du mich fragst, dann kehrt er die Straße. Das ist doch genau, stelle ich mir bei
Momo. Aber da bist du, glaube ich, zu stereotypisiert, weil nur weil jemand lange Haare und einen Bart hat, kehrt er noch lange nicht die Straße.
Das behauptest du. Aber wer denn, der einen Bart und lange Haare hat, hat es denn nicht eigentlich, wessen wahre Berufung ist denn nicht, die Straße zu kehren?
Wer war eigentlich so in der Neuzeit der Erste, der lange Haare getragen hat? Oder der das so wieder Oscar Wilde? Oder ist das für dich, zählt das für dich noch nicht als lange Haare?
Ich weiß auch nicht, wofür dich Neuzeit anfängt. Also es.
Ja, also klar, sicherlich hatten im Mittelalter hatte man sicherlich auch lange Haare, ne? Aber so modisch lange Haare tragen, formulieren wir es mal lieber so. Und das macht Oscar Wilde ja mit Sicherheit.
Ja, aber ich meine, was sagst du dann zu diesem Perückenzeitalter?
Das ist eine Überformung des Individuums, oder nicht? Eine Entindividualisierung durch die Perücke, die Zurücknahme des Individuums, weil man irgendwas Höheres repräsentiert, oder nicht? Das ist auch so eine Art Uniform. So kann man das doch interpretieren, oder?
Das ist eine Lesart. Ja, aber dafür, dass es eine Uniform war, eigentlich noch ein ziemlicher Weitenhauch, wie Gundolf sagen würde, und ziemlich frisch, ja. Aber hier, Newton hat ja auch schon lange Haare getragen.
Okay, kommen wir da nicht weiter. Dann lieber die Frage, was machen deutsche Schauspieler tagsüber?
Ja, müssen das Schauspieler sein, da könntest du auch so Geistesgrößen sein. Das wäre interessanter. Also mit Karl Marx mal schon durch?
Kannst du gerne noch was zu sagen, aber nicht, dass der es hinterher noch einen Titel schafft. Das wollen wir nun wirklich nicht.
Wie sieht es denn aus mit Friedrich Engels?
Friedrich Engels.
Da merke ich jetzt zum ersten Mal, dass das erste Bild, was ich sehe, von ihm so älter, mit Bart, mit Rotstich, da sieht der aus wie ein Plagiat von Brahms.
Haben wir das auch geklärt? Sieht aber gut aus. Also, von Straße fegen keine Spur, oder?
Ja, der hat, obwohl er einen Bart hat, auch so ein bisschen Seele und noch hier, der sieht eher so aus wie ein alter russischer Prosa-Erzähler und so, ja. Würde man gar nicht denken. Ja,
so könnte aber auch heutzutage dann Tabakhändler sein und Pfeife.
Ja, aber sind ja alles ehrenwerte, nette Berufe, ja. Wobei ja der Gauweiler gesagt hat, oh, der Remsmar soll keine Wehrmachtsausstellung machen, der Remsmar soll eine Ausstellung über Zigarettentote machen.
Wäre auch gut.
Ja, naja, aber für mich sind Zigarrenhändler ehrenwerte Leute. Das muss ja keiner kaufen.
Deutsche Geistesgrößen, na dann. Wer kommt da denn noch? Also wir können ja jetzt nicht wir rühren ja jetzt nicht die Andro-Ikonen an, ne? Das wäre jetzt bei anderen Leuten, oder?
Nee, durchaus. Nicht alles, was wir hier machen, muss ja anrühren sein. Vielleicht können wir ja auch bei einzelnen Andro-Ikonen, wenn wir bei Google Bilder suchen, und dann können wir sagen, eigentlich sind die dazu berufen, Gottkönig zu sein oder so. Kann auch alles sein.
Zum Beispiel?
Gottfried Benn, Google Bilder.
Der macht also das.
Ja, Gottkönig nicht ganz, ne?
Auf gar keinen Fall. Ich denke, das passt schon. Arzt, Mediziner, da sind wir schon richtig. Aber könnte natürlich auch irgendwie.
Also ich finde, Gottfried Benn schwankt für mich so zwischen Nachkriegs-FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag und Metzger.
Ja, wahrscheinlich. Ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt, irgendwie Vorsitzender der Kreissparkasse oder so, würde auch durchgehen.
Wie Stromberg sagen würde, bewegt deinen Kreissparkassenarsch mal hier hin. Ja? guter Mann, dieser Ralf Hussmann. Die meisten, über die man sagt, guter Mann, haben auch einen Namen mit Mann, ja, wie Hechelmann, Böckelmann, Hussmann oder Alsmann oder Westermann ist kein Mann und die ist auch nicht gut, aber nur um es jetzt aufzuzeigen, ja.
Ja, wie Hechelmann über den Stoll gesagt hat, also unter uns, wenn ich den im Café gesehen hätte, hätte ich nicht angesprochen.
Ja, natürlich, ist auch sein gutes Recht, ja. Aber auch Ben, muss man jetzt zugeben, wenn man er hat natürlich auch das Talent, sich dann doch mal so hinzusetzen, ja, dass man gedacht hat, na gut, ist er doch der halbe Goethe, ja, und ist nicht der ganze Metzger. Von daher sei es ihm verziehen. Ja,
Metzger ging aber auch.
Ja, hätte er sicherlich nicht als Beleidigung empfunden.
Nein,
ich auch nicht. So, jetzt schlag du mal wen vor, wen soll ich jetzt bei Google Bilder
gucken? Ich will jetzt mal irgendwie deutsche Geistesgröße. Jürgen Habermas, gucken wir mal.
Oh, du bist aber auch wirklich von Menschenfreundlichkeit beseelt heute.
Da kann man sich ja jetzt nur verrennen. Also
wenn ich Jürgen Habermas sehe, muss ich sagen, für mich ist das jemand, der bei der Wassersportgruppe nach einer halben Minute von der Schwimmnudel fällt.
Wieso kennst du dich da so genau aus? Was machst du so in deiner Freizeit?
Das kommt alles aus Habermas Gesicht. Ich kannte vorher den Begriff Schwimmnudel noch gar nicht, aber seit ich das Gesicht gesehen habe, spuckt mir der Begriff im Kopf rum.
Schwimmnudel ist auch wahr, kenne ich nicht, aber man weiß natürlich, was gemeint ist.
Ja, und Habermas ist ein Mensch, der einfach eher als auf einen Lehrstuhl gehörte, auf eine Schwimmnudel. Übrigens, meine linksextremen Verwandten haben gesagt, ja, damals wollte der Habermas der Professor in München werden, aber es war vollkommen klar, München, dass es so katholisch und konservativ und reaktionär sei, würde Habermas niemals eine Professur geben, wo ich dachte, boah, tolle Zeiten, als München noch, als auch so über München gesprochen wurde. Ja. Und deswegen muss ich einfach München, obwohl das längst zu Ende ist, was da angesprochen ist, werde ich München noch bis an mein eigenes Ende einfach verehren müssen. Ja.
Okay, noch eine Frage. Aber jetzt, genau, was macht Jürgen? Ah, nee, hast du ja beantwortet. Genau, Karl Gustav.
Ja, was sagst du?
Schwimmnudel, ja, passt, widerspreche ich nicht. Noch Karl Gustav Jung.
Interessant. Dann, okay, hören wir jetzt auch mit Habermas. Gut, Karl Gustav Jung.
Guck mal nach.
Ich habe dir natürlich, bevor ich die google, die meisten schon vor meinem geistigen Auge. Und der Jung, gerade wenn er alt ist, macht da schon Eindruck. Ne? Also der junge Jung, muss man da ehrlicherweise.
Ein bisschen was Ironisches im Blick noch. Finde ich, sieht sehr sympathisch aus, sehr gut.
Findest du nicht auch, da ist aber doch Unterschied zwischen junger Jung und alter Jung.
Ja, aber der alte Jung ist besser, oder?
Klar, bei junger Jung würde ich sagen Apotheker oder so, ja.
Also Apotheker jemand, ist sehr gut, ja.
Ja, jemand, der wirklich mal ein paar Jahre hart wirklich rangeklotzt hat, um dann so auch eine schöne Frau zu finden und Familie ernähren zu können, so Apothekerlehre gemacht, ja.
Aber der alte Jung ist doch ganz klar, da drehen sich die anderen alten Frauen nach um und sagen, was ein toller Kerl. Und der Dichte könnte auch in so einer Talkshow und irgendwas Showmäßiges sitzen.
Und der alte Jung, gerade wenn man die Bilder mit der Pfeife und so sieht, der alte Jung, Also könnte auch so ein Ex-Abenteurer sein. Hat auch sowas von na, wie hieß der?
Raspal meinst du, ja?
Der mit Riefenstahl da oben war. Der könnte auch sowas Trenker-artiges sein, ja. Louis Trenker. Und vielleicht, ja, jung Abenteurer des Geistes, dem man diese inneren Abenteuer nach außen im zerfurchten, verwegenen, messnerartigen Gesicht ansieht. Warum nicht?
Gustav Jung ist auch übrigens gut. Darf man auch noch mal festhalten.
Ja.
Hatten wir auch neulich schon mal drüber gesprochen, wenn man so über diese 60er Jahre oder die 68er und so weiter spricht, die jetzt angeblich die Uni übernommen haben, was auch Paglia sagt, dass diese ganze Generation, das waren eigentlich eher so Carl Gustav Jung Jünger, anstatt irgendwie so einen postmodernistischen Kram zu folgen. Und da hätte man sich auch wünschen können, dass sich diese Linie eher durchsetzt. Also Carl Gustav Jung statt, was weiß ich, Derrida oder so.
Ja, wollte ich gerade sagen, dass du da auf Paglia, auf das, was sie im Gespräch mit Peterson sagte, anspielst, denn absolut, ja, die wie alles Große begann auch dieser 60er-Jahre-Vibe, begann als große innere Kraft und endete als sklerotische Scholastik, ja, und genauso war es ja auch, muss man leider sagen, mit der Renaissance, ne, da begann groß und dann wurde es runtergezogen, vor allem von uns Deutschen, wenn man so ehrlich sagen muss, ja, von Luther und diesen ganzen Verbrechern, aber gut, das kann man alles bei Ben nachlesen, bei diesem Metzger-FDP-Fraktions- Vorsitzenden, von daher müssen wir es hier nicht ausführen. Ja, wen gibt's noch?
Ja, jetzt bist du mal dran wieder.
Gut. Was sage ich jetzt? Was macht denn Stefan Scheil?
Das ist aber gemein.
Du hast doch Habermas genannt. Also gemeiner geht nun wirklich nicht.
Was macht Stefan Scheil? Ich habe dir eben schon mal einen Vergleich gesagt, den hast du abgeschmettert, deswegen werde ich ihn auch jetzt hier nicht wiederholen, weil ich sonst wegen Verleumdung angeklagt werde. Deswegen sage ich einfach Aquaristiker.
Aquarist, das ist was ganz Schlaues, würde irgendwas sagen, was sein Anwalt erstmal googeln muss.
Nein, Aquaristiker ist keine Beleidigung.
Das heißt, der schläft bei den Fischen oder was?
Nein, der arbeitet in der Aquaristik und verkauft Fische. Süß, ja, und Salzwasser.
Gut. Ist doch gut. Genau. Aber das würde. Aber offen gesagt, er hat auch sowas von Andreas Kemper und so, ja. Also so ganz rechts wirkt er nicht.
Nee, das überhaupt nicht. Deswegen, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich da auch. Was macht Andreas Kemper denn eigentlich?
Och, das ist eher so ein Tierpfleger oder so, oder? Genauso wie dieser komische andere. Heißt er ja auch Andreas, Kemper. Dieser Tiermensch.
Andreas Tierpfleger Kemper bringt Bücher heraus mit dem Titel Rechte Kerle, Rechte Euro, Rebellion, also irgendwas mit Tieren, alles klar.
Wobei die meisten Tierpfleger sind ein bisschen gepflegter, weil die, weiß nicht, klar, man pflegt die Tiere, aber ein bisschen Zeit
meine ganz bekannte selbst auch noch Frage, was, wie psychologierst du Leute, A, die Tierärzte werden und B, Männer, die Gynäkologen werden?
Ich bin eher vertraut mit Männern, die dann sich Männern medizinisch zuwenden. Aber Männer, die Gynäkologen werden, ist ja klar. Also was war das erste nochmal?
Männer, die Tierärzte oder nee, Männer, Menschen, die Tierärzte werden.
Menschen, die Tierärzte werden, sind ja, also Menschenfeinde, oder?
Wäre ja auch ein Kompliment für dich.
Naja, das hat ja auch Lagerfeld damals mal gesagt, als Leute seine Kohle abgreifen wollten auf irgendwelchen Kaviar essen und sie gesagt haben, sorry, ich kümmere mich um Humanitäres. Und da hat er mal geantwortet, warum mögen sie keine Tiere? Der hatte doch auf alles eine Antwort, oder? Naja, gut, was war das zweite jetzt?
Ja, Männer, die Gynäkologen werden.
Ja, das ist halt wie Gunnar Kaiser, nur dass er den Umweg, um endlich mal an Frauen zu kommen, über YouTube machen musste und die Männer über die Gynäkologie, oder?
Da trittst du aber nochmal gegen Gunnar Kaiser.
Das ist nicht von mir erfunden, das haben mir Fans von ihm gesagt. Hört er unseren Podcast?
Ich denke nicht, aber ich weiß, du magst ihn nicht. Und ich muss sagen, ich finde ihn nicht so schlimm.
Du findest ja auch die Leute, wegen denen ich ihn schlimm finde, nicht so schlimm. Wenn ich sage, hier, guck mal, so eine fertige, abgehalfterte Runde, wenn er mit Ken Jebsen und so ein paar anderen, sag mal, neutralen Leuten da hockt, dann sagst du, boah, geht doch, weil du immer mit Ken Jebsen auf der Straße verwechselt wirst, ja. Aber ich finde es doch ein bisschen schwierig.
Ja, die Runde ist schwierig, aber Gunnar Kaiser an sich hat jetzt nichts, weswegen man sich irgendwie abfällig über ihn äußern müsste, finde ich.
Ernst, findest du, ja?
Da habe ich nicht so schlimm.
Andere Töne gehört oder
von erhofft. Mir über also, ihn nicht, nein, erhofft ja. Hast du dir die, aber ich finde
ganz, 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 ganz schmierig, ganz, ganz schwierig, ja.
Ja, aber entschuldige mal, in welcher Welt leben wir denn, wenn dann irgendwelche Journalisten oder die von der FDP sich noch dahinstellen und so einen Hetzartikel gegen Gunnar Kaiser schreiben? Also da hat er aus irgendeinem Grund meine Sympathie. Ich weiß, es ist einfach, weil da auch nur Mechanismen bedient werden, aber das finde ich schon sehr unter der Gürtellinie. Wenn die FDP solche Leute nicht haben will, ja, wen denn dann?
Ja, so sage ich offen, lieber Solms und Lindner als Kaiser. Also, nee.
Ja, aber sorry, dass er jetzt so hingestellt wird als der größte Verschwörungstheoretiker und so. Also das finde ich ein bisschen zu viel.
Ja, sorry, aber allein schon über dieses, allein schon da Sendezeit, diesem ganzen Corona-Dings zu widmen, ja, und sagen, ja.
Das ist natürlich das? Eine Sache, aber wenn man das schon macht, dann.
Ja, aber sorry, aber überhaupt den Namen Bill Gates zu erwähnen im Zusammenhang mit Corona. Mir geht es gar nicht darum, ob das stimmt oder nicht, aber allein das zum Thema zu machen, das ist doch
natürlich
aus Anbruchssicht so ein Niveauverfall.
Ja, natürlich. Das ist ja auch ganz klar, dass es bei uns nicht geben wird. Aber jetzt unabhängig davon finde ich ihn jetzt nicht besonders gut, aber auch nicht schlimm.
Na gut.
Also eine leichte Verteidigung von mir. Aber warum übrigens, wenn man Gunnar Kaiser eingibt, als nächstes Lisa Eckert kommt, überrascht mich dann doch.
Echt, ja?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier meine Google-Personifizierung ist, aber eine Geistesgröße, da nennst du jetzt noch, Jonas, und zwar vielleicht mal eine Frau.
Ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht noch zur Abrundung noch ein paar, zwei, drei Frauen nennen, ansonsten kriegen wir wieder böse Zuschriften.
Ja.
Gut, ich nenne es mal eine Frau. Was macht denn Angelika Milster?
Ach, das ist doch gemein.
Die Antwort ist klar, sie säuft, ja.
Aber
was macht
aber das stimmt. Angelika Milster, die könnte auch im Ruhrpott in so einer kultigen Kneipe hinterm Tresen sitzen und den Laden so im Griff haben und immer die Männer rumkommandieren. Das passt sehr gut.
Leute können alles erreichen im Leben. Gerade heute, wo man ja, das ist ja das Schlimme, hat man auch schon mal im Podcast angesprochen, ja, du kannst durch die technischen Vorkehrungen, durch Choreografie und so, du kannst jeden, der nichts kann, auch zum Mittelpunkt einer großen Show machen. Aber was die subkutane Rache und subtile des Schicksals ist, die Leute bleiben irgendwo, und ich erkenne das, glaube ich, wenn ich ihnen in die Augen blicke, irgendwo bleiben die Leute doch das, als was sie gemeint waren von Gott und werden nicht ganz zu dem, was sie dann aus reinem Glück unverdient geworden sind. Und das gilt für alle. Und bei manchen, die groß sind, merkst du, Alter, die oder der war von Gott also mindestens so groß gedacht, wie sie ist, ja, obwohl sie schon groß ist. Bei anderen denkt man, tja, hat nochmal Glück gehabt in diesem Leben, aber trotzdem merkt man, wo es eigentlich hinausläuft und herkommt, ja.
Und ich bin ja eigentlich der Frauenbeauftragte in diesem Podcast. Also bitte. Was sagst du zu Mascha Kaleko?
Hast du schon gesagt, was Frau Milster beruflich macht?
Ach so, nee, du hast es gesagt, oder du hast ja die Antwort vorweggenommen.
Nein,
in der Ruhrpott-Kneipe.
Ja, das lässt ja auch, du hast Ruhrpott-Kneipe, okay?
Ja, habe ich dann geantwortet.
Gut, dann halten wir das fest. So, dann muss ich jetzt sagen, was Mascha Kaleko macht. Lass mich gucken. Naja,
das ist nicht so leicht, ne?
Das ist interessant. Also ich finde, kommt drauf an. Also die jüngeren Bilder, würde ich sagen, RAF. Oder auch Mata Hari-artige internationale Spionin und so. Die hat ja was sehr Interessantes, die Frau. Die älteren Bilder hingegen, würde ich sagen, Frau von einem CSU-Minister.
Frau von einem CSU-Minister. Und das ist in deiner Welt ein Kompliment, aber eigentlich eher nicht, würde ich behaupten.
Doch auch, eher ein Kompliment, gerade wenn man älter ist, ja.
Von einem CDU-Politiker.
Aber nicht, wenn sie, jung ist sie ja was anderes noch, ja. Aber sorry, wer will mit 60 Mata Hari sein, wer will mit 20 die Frau von einem CSU-Minister sein?
Ja, klar, das ist ja.
Von daher hat Mascha Kaleko alles richtig gemacht, würde auch Paul Maar
bestätigen. Wir haben bei Twitter auch Leute, die würden, glaube ich, auch mit 20 schon gerne Frau von einem CDU-Minister sein, aber ich nenne jetzt keine Namen.
Linnea Findeklee oder wen?
Ich wollte keine Namen nennen, das heißt dann eigentlich, dass du die auch nicht nennen solltest.
Na gut.
Mascha Kaleko, ja, also hat in jungen Jahren, würde ich sagen, früher RAF, heute Influencer.
Ja. Ist vielleicht nicht der natürliche Gang der Dinge. Vielleicht wären die Leute von der RAF damals heute Influencer.
Ja, sicher, oder?
Übrigens, Verena Becker von der RAF kann ich immer schwieriger unterscheiden von Barry Manilow.
Verena Becker muss ich... von wem? Sieht aber... Mit wem verwechselst du sie?
Mit Barry Manilow.
Lass mich das mal eben. Das
die haben beide so auf von Drogen oder sonst wie aufgeblähte Hamsterbacken und so einen verkniffenen Mund und Sonnenbrille. Sind für mich Geschwister.
Ja, das stimmt. Aber sieht sehr alkoholgeschädigt aus, Verena Becker, ja, muss man sagen.
Hat's verdient, die Alte. Also da sagt man wirklich mal auch unseren Hass auf Linke und auf RAF. Also die Frau hat's verdient, die hätte auch gerne im Knast verrotten können, ja.
Ja.
Oder was sagst du?
Ja, sicherlich.
Sehr schön. Ja, aber Barry Manilow macht einem immer noch mehr Angst als sie, oder?
Was macht Barry Manilow eigentlich beruflich? Ist er Sänger oder Schauspieler?
At the Copacabana. Er ist schon eher Sänger, ne?
Mhm. Aber das ist, ja.
Aber der macht einem wirklich Angst.
Ja. Mhm. Aber übrigens, bitte du erst.
Und dass so Leute noch so eitel sind, der schon gegen Journalisten geklagt hat, weil sie ihn nicht von halb fünf oder so fotografiert haben, ja, was er so in der eigenen Klausel ausgehandelt hat, das wundert mich.
Finde ich aber wieder ganz nett. Also hat er nicht verklagt oder hat er?
Ja, der hat alles gemacht, ja. Und dass so Leute so eitel sind, aber man versteht es auch, ne? Weil Leute, die wirklich wunderschön sind, die können sich, da ist auch egal, wenn die mal scheiße fotografiert werden, die wissen ja, die kennen ja die Wahrheit, ne?
Ja. Hast du noch Frauen?
Ja, eine mache ich
bestimmt
noch.
Eine machen wir noch, ja.
Ja, eine machen wir noch. Also eine ich noch und eine du noch, ja?
Ja, gut.
Na gut, also jetzt sage ich mal die du noch beurteilen musst. Und zwar Ursula von der Leyen.
Aber das ist eigentlich relativ einfach. Ich weiß nicht, was sie gelernt hat, aber das ist für mich, weil die auch so ähnlich aussieht wie meine Zahnärztin, ganz klar Zahnarzt oder Zahnärztin dann in dem Fall.
Wahrscheinlich das Mörderischste. Und also die Frau ist ja wirklich ein Tier. Und ich meine das positiv. Aber
findest du das nicht, dass Zahnärztinnen haben das immer, sowas Verbissenes?
Aber das Gute ist ja, dass sie die Verbissenheit ganz nach innen die wirkt zwar resolut und auch brüsk und so, aber die wirkt ja wie eine totale Macherin. Und die meisten Frauen, wenn sie so ehrgeizig sind, die wirken dann schnell wie eine Hexe. Sie aber nicht so sehr.
Aber sie hätte schon das Potenzial, ihren Ehemann zu vergiften oder zu erschießen, oder? Würdest du das nicht zutrauen?
Wenn, dann vergiften, aber auch das würde ich sie irgendwie noch geschmeidiger hinkriegen, als Gift zu nehmen, ja. Und die Frau, also das Wichtigste wäre ein wichtiges Beurteilungsmerkmal von Leuten, das oft unterschätzt wird, man spricht dann viel von Augen oder von Händen und so, unterschätzt wird der Hals. Und du musst mal auf den Hals von Ursula von der Leyen achten, weil da siehst du echt, boah, also die Frau, mit der sollte man sich nicht anlegen. Also es gibt dabei bei Schiller dieser in dem.
Das hat schon was Giraffenartiges, der Hals, oder?
Ja, so was diese grausige Tiefe so in der Art verhehle, weiß keine lebendige, glückliche Seele. Das gilt für den Hals von Ursula von der Leyen, glaube ich, auch, ja. Gerade wenn die im Mund, es gibt so ein tolles, gab zumindest mal, ich hoffe, es ist noch da, auf ich liebe ja so stimmungsvolle Titel von YouTube-Videos. Da gab es mal so ein Video, wo sachlich hätte drüber stehen müssen, Sitzung, bla bla bla, Bundestag von der Leyen, wo aber drüber stand, Ursula von der Leyen keift im Bundestag. fand ich sehr geil. Und was da mit ihrem Hals, Alter, also das muss man gesehen haben, das kann ich hier nicht beschreiben.
Ja, wirst du es natürlich in die Telegram-Gruppe schicken.
Ja, wenn ja, dann schicke ich es in die Tele. Ja, wer der nicht folgt, sorry, aber ich sehe auch die Zeit kommen, wo wir mehr Telegram-Folge als YouTube-Abonnenten haben, weil das, was wir in Telegram machen, das ist echt, das rechtfertigt alles.
Ja, aber ich wollte dir auch noch mal sagen, du hast neulich so einen schönen Ausschnitt, Gundolf und George und so weiter. Es schadet nicht, wenn du dahinter schreibst, aus welchem Schriftstück, dass du das entnommen hast. Weil wir schreiben dann, ich weiß, du machst es wahrscheinlich mit Absicht. Also du erklärst dann deine Faulheit mit Absicht, was ja auch, würde ich ja genauso machen. Aber dann schreiben mir Leute ja, von wem ist denn das? Und dann muss ich ja schreiben, weiß ich nicht, frag Jonas. Oder dann
interessant.
Ja, mach das. Ich mach das dann in Zukunft auch mal.
Dann sollen die mich anschreiben. Vielleicht ist es nur mein Gebettel um mehr Kontakte, ja, wie Kathleen Battle sagen würde, die große Summertime-Sängerin. Aber ich sage mal so, erstens, ich soll eine Frage nicht mehr aufstelle, aber erstens ist es wirklich, passt es wirklich zu Anbruch, dann so fußnotartig drunter zu schreiben, woher man es hat, ja.
Aber es ist auch nicht schlimm.
Schlimm ist sicher, hast du wohl recht, ja. Und zweitens,
in Klammern, das dahinter, das schadet
ja. Aber hast schon recht, aber für mich ist auch interessant zu sehen, wirklich, wann geschrieben wird und wann nicht, ja. Meistens schreibt natürlich keiner, aber bei diesem Mosebach-Zitat, ja, aus diesem Roman, der bald erscheint, da haben dann direkt einige geschrieben, woher ist das? Und das finde ich schon interessant zu sehen. Ich will auch die Menschen weiter einschätzen können, ja.
Ja, zum Mosebach-Roman vielleicht gleich nochmal kurz. Jetzt nenne ich erstmal eine letzte Frau.
Genau,
letzte. Sehr gespannt, was du sagst. Abschluss. Der Abschluss. Hannah Arendt.
Gottes,
ja,
da reißt du tiefe Wunden auf. Ich habe mit einem Freund in London 2008, hat mir so ein englischsprachiges Philosophiebuch, so ein Überblicksbuch gekauft, so durchgeblättert, edle Gesichter, Bertrand Russell und so. Er hat irgendwann einmal umgeschlagen, war da Hannah Arendt mit ihrem typischen es ist sehr freudianisch, ne, weil sowohl ist das Foto typisch als auch typisch, ja, weil es da so ein bisschen männlich aussieht. Aber Hannah Arendt, und da hat der Freund einfach einen Lachkrampf gekriegt, ja, den er bis heute nicht ganz überwunden hat, weil er dachte, was soll das, Hannah Arendt? Aber ich bin natürlich ein totaler Fan von der Frau. Und ich finde, die Frau, gerade mit dem Zigaretten. Du bist
doch kein Fan von Hannah Arendt, das ist ja wohl Quatsch.
Doch, als Frau, als Person finde ich die total cool. Also ich finde die Stimme cool. Ich finde, wie sie spricht, ich finde rhetorisch cool. Ich halte sie. Also übrigens, was Lisson über Arendt mal schon also wenn er das hört, kann er gerne hören. Herr Lisson, ich finde, was Sie über Hannah Arendt schreiben, dazu sind Sie nicht in der Position. Also wer mit 40 noch an der Uni und zwar nicht als Prof, sondern als anderes rumgeturnt hat, der sollte sich nicht trauen, über Hannah Arendt so zu schreiben. Das kann ich Ihnen als Jonas Maron gerne mit auf Ihren bedauerlichen Weg geben. War das zu hart?
Ja, natürlich, aber.
Okay.
So kennt man das von dir.
Eben. Ich bin auch nicht jetzt aktiv oder orthodox gegen Lisson, aber für wen hält er sich denn?
Ja, aber das sind auch Sachen, die gehören nicht hierhin, finde ich. Ich verstehe schon, was du dazu gesagt hast. Nein, ich schneide das natürlich nicht raus. Aber bevor wir das jetzt weiterführen, sage ich dazu, das sind eigentlich auch Sachen, die wir schon besprochen haben und die, glaube ich, wirklich nicht hierhin gehören. Aber natürlich schneide ich es nicht raus.
Ja, du, lass mich das klären. Ich mache es die AfD. Okay. Herr Lisson, sorry, es war nicht so gemeint. Ich wurde missverstanden, ich bin vorgeprescht, ich habe es mal nicht so gemeint. Ich bin eigentlich nett und will nichts Böses. Ich habe nur alle paar Minuten, kommt mir so ein Skandal unter. Ich mache es nicht aus Öffentlichkeits- und Aufmerksamkeitsökonomie-Gründen. Das passiert mir einfach nur so. Das ist wie bei der AfD. Und deswegen tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint. Sie sind toll. Trotzdem sollten Sie nicht über Hannah Arendt reden, als ständen Sie über ihr, was Sie de facto nicht tun. Danke, Grüße, ihr Jonas
Mann. Das ist so, der letzte Teil ist nett geschrieben und ich werde dazu jetzt aber nichts mehr sagen.
Gut.
Ich möchte nämlich jetzt wissen, was du schätzt. Okay. Ja, jetzt frag, ja, bitte.
Ja. Steht er über ihr geistig?
Ah, schwierige Frage. Nee, sicherlich nicht.
Habe ich nicht den Eindruck, ne?
So. Sicherlich nicht. Auch einfach von einer. Ob man jetzt die philosophischen Gedanken da ranken kann, ist eine andere Frage. Aber von ihrem Status, den sie auch zu Recht irgendwo hat, sicherlich nicht. Trotzdem sage ich natürlich, weil ich diplomatischer Mensch bin, weil ich ein Menschenfreund bin, wie alle Leute wissen, dass Lisson gute Bücher geschrieben hat. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein.
Ich habe sein Nietzsche-Buch gelesen, er hat gute Bücher geschrieben, das stimmt. Also Props und Respekt, wie Aretha Franklin sagen würde Frank Lisson. Aber bei Hannah Arendt,
nicht schlecht, den kann man nur einrahmen, ja.
Wie die Frau spricht, wie die Frau Lyrik anzitiert. In dem Gespräch mit Günter Gauss, wenn des Liedes Stimmen schweigen von dem überwundenen Feind. Ich bete dafür täglich, dass irgendwann mal Aufnahmen auftauchen, wo die das Ganze, das ist ja so krass, sie zitiert da 1,5 Verse. Und ich bete dafür, irgendwann meine ganze Strophe von der Frau zu haben, weil das ist eine Stimme for the ages.
Gut, also meinst du, sie ist da in einem richtigen Berufszweig gelandet?
Alter, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet. Was macht sie beruflich?
Genau. Was macht sie beruflich?
Das ist sehr interessant. Könnte mir sie auch gut als. Findest du das leicht? Das ist doch unfassbar schwierig, oder?
Ich kann auch zuerst.
Mach du mal zuerst, ja.
Also ich würde sagen, sicherlich, wenn man sie so sieht, passt das alles. Mhm. Aber wenn man was anderes sagen müsste, würde ich sagen, passt zu ihr vielleicht sogar eher die Naturwissenschaft. Und dann wäre sie in meiner Welt vielleicht, jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber halt eine Welt, wo irgendwie Frauen noch nicht so ein Podium haben und so weiter, ist sie vielleicht Hausfrau von irgendeinem bekannten Chemiker oder Physiker und schreibt die ganzen Thesen von diesem Chemiker nebenbei und hat dann aber auch noch eine große Familie, irgendwie so ein Gut. So würde ich sie einschätzen. Sehr. Talentiert in vielen Dingen. Und ja, eigentlich sieht sie eher nach Naturwissenschaft aus, finde ich.
Das ist ein guter Punkt, finde ich, aber ich finde auch gerade mit diese, wo sie älter ist, mit der Zigarette, ich finde, sie hat für mich so was sehr, sehr Schalterartiges. Also irgendwo muss die Frau an einem Schalter sitzen, egal wo, ja. Sei es an einem Ticketschalter oder an einem Beratungsschalter oder so, die gehört irgendwie, sie hat so einen Schalter-Flair.
Nicht, dafür sieht die, also dafür, das ist so Ticketschalter nicht, dann doch eher irgendwie Atomkraftschalter,
ja.
Oder?
Ja, doch so.
Atombombe.
Guten Tag, was wollen Sie denn, Herr Gerke?
Ja, ich hätte gern einmal Passierschein A38.
Studententarif?
Ja, bitte.
Ja, dann haben Sie hier Ihren Passierschein. Jetzt lassen Sie mich weiter hier meine Züge machen. Danke. Ist doch krass, oder?
Ja.
Die Frau gehört doch an den Schalter.
Ja. Die Frau gehört an den Schalter. Du hast mich natürlich, wie immer, nicht nur in jeder Podcast-Folge, auch in diesem Jahr überzeugt. auch trotz deiner Verunglimpfungen über mich gestehe ich das ein.
Jetzt und dann ist natürlich breiter Rücken oder was meinst du?
Nein, egal. Jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir uns für 2021 vor? Ich sage was du dir vornimmst.
Darf ich noch eine letzte Frage stellen?
Ja.
Was hältst du davon, aus so Worten, die es gibt, andere Worte herzuleiten, die es nicht gibt, ja? Wenn zum Beispiel du mich rühmen würdest, sollte ich dir danken von
du
wegen...
Du musst, glaube ich, mal so machen. Du hast einen Frosch im Hals, glaube ich.
Na gut. Also, ja, vielleicht ist das noch... Vielleicht bin ich noch zu sehr Hannah Arendt. Aber die Frage, wen könnte man mit Frosch im Hals gut imitieren?
Walter Frosch?
Jetzt ist zu spät. Naja, ich sage nur, war Walter Frosch wer oder hast du der Fußballer oder was?
Ja, der mit den Zigaretten im Stutzen.
Ah, stimmt. Hat mal so ein sehr krasser Deutschlehrer auf mir gesagt, kennen Sie noch Walter Frosch? Ja, es muss wichtig sein. Ich sage nur, verunglimpfen, ja, oder hier, glorreich, ja. Soll man dann sagen, Tarno Gerkes Texte sind voller Glor? Oder kann man sagen, Konrad Adam hat uns für unsere neue Ausgabe in höchsten Tönen verglimpft? Oder ist es eher bemüht?
Ich verstehe die Frage nicht, aber
naja, wenn jemand
du hast die Bühne dafür bekommen.
Ja, aber wenn jemand verunglimpft werden kann, muss er doch auch verglimpft werden können, oder?
Das stimmt, ja.
Also bitte.
Ja, gut,
du wolltest
also wir machen Schluss das so. Ja. Schluss für dieses Jahr, für dieses Podcast-Jahr. Es geht weiter im nächsten Jahr mit natürlich vielen Überraschung, wie man so schön sagt, ist natürlich die Frage, ich sage eine Sache über mich und über dich, die du nächstes Jahr machen solltest.
Gut.
Ich sage erst eine über dich. Nee, ja. Oder du, wie machen wir das zuerst? Ich sage, ich prophezeie, was 2021 passieren wird, nämlich Jonas wird seinen ersten Roman lesen, und zwar Krass von Martin Mosebach. Den das ist meine steile These.
Lese ich
ja,
aber jetzt
du gehst
schon.
In dieses Jahr ja nicht zu Ende lesen. Außerdem
ja,
für die Plebeia erscheint er ja erst nächsten Monat. Von daher.
Das weckt ja nur meinen Ehrgeiz. Für die Plebeia, ja. You told me love was too plebeian. Toller Text. Ich bin für die Plebeia, solange sie nur in so Texten vorkommen. Gut, also Krass von Mosebach ist ich finde es jetzt schon einen guten Roman.
Ja, ich werde es mir unbedingt bestellen auch. Ich bin sehr gespannt drauf.
Ja, es ist gut gemacht. Ja, okay, und was prophezeist du für dich?
Jetzt bist du erst dran und musst was über mich sagen und dann aber prophezei ich noch was für mich.
Um Gottes Willen, soll ich jetzt sagen, Tarno wird im nächsten Jahr seinen letzten Roman lesen oder was? Nee, das wäre doch böse. Nein, ich sage
aber
mal...
Aber zu einfach. Da fällt dir doch was Besseres ein.
Das wäre sehr einfach. Das wäre fast wie verunglimpft, verglimpft und so, nur halt umgekehrt. Naja, gut, also Tarno Gerke wird im nächsten Jahr das versklavte Anbruchvolk, das überhaupt keine Fleischtöpfe hat in Ägypten, sonst wäre es ja da geblieben, durch das geteilte Meer in Richtung Kanaan führen und er wird das Land sehen, aber nicht betreten. Denn so ist es ja in der Bibel auch und wir sind natürlich bibeltreu. Und da ist eben die Frage, wer ist dann der Erbe des Anbruch Moses? Mhm. Gut, falls du einen brauchst, vielleicht bist du rüstig und so und schaffst es selbst nach Kanaan, das kann ja kein Mensch wissen.
Wird man sehen, ja.
Ja.
Noch das Spiel spielen, was über sich selbst sagen, was man macht?
Warum oder nicht? Dann soll ich diesmal anfangen, damit du das letzte Wort für dieses Jahr hast.
Gut. Ich habe danach eigentlich noch eine Frage für dieses Jahr.
Aber klar, das vorletzte Mal, alles gerne, ja. Ich werde, nächstes Jahr werde ich meine Welteroberung auch auf andere Felder als bis jetzt schon noch erstrecken. Auf das, neben dem rein texterisch-geistigen, auf das Audiovisuelle, glaube ich auch, ja. Und ich werde mich noch weiter entpolitisieren und entschlacken und ich werde der Zugewinn für die europäische Unterhaltungsbranche sein, als der Gott mich gedacht hat.
Den letzten Teil ignoriere ich mal, aber den ersten kann man auch im nächsten Jahr hoffentlich auf Anbruch anwenden. Also ein bisschen mehr audiovisuell, ein paar neue Sachen.
Ja. Ja.
Und dementsprechend sage ich auch bescheiden, wie ich bin. Ich glaube, es wird im nächsten Jahr im dritten Anbruchheft auch wieder ein ganz kleines bisschen poppiger werden als in Nummer 2.
Ich bin sehr dafür.
Sehr gut. Und dann noch meine Abschlussfrage an dich. Am Ende des Jahres ist die richtig gestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die schon mal überhaupt diskutiert hatten, aber das habe ich mich gefragt. Auch vielleicht in Rückgriff auf dieses Gespräch, was wir zu zweit vor dem Podcast geführt haben. Sind wir Avantgarde?
Nein, nein, sind wir nicht. Denn wer Avantgarde ist, kann ja nichts anderes. Also wer sich zu Avantgarde erklärt, lenkt ja immer ab vom eigentlichen Gehalt des eigenen Werkes. Da wir das nicht nötig haben, sind wir alles andere als Avantgarde.
Aber wäre das nicht eher die Antwort auf die Frage, ob wir uns selbst als avantgardistisch verstehen? Ich frage das ja jetzt metamäßig, ob wir das sind. Ob Anbruch Avantgarde ist.
Avantgarde im Sinne von, wir brechen irgendwie vor und nachher folgt uns die halbe Welt.
Genau.
Nein.
Willst du das noch begründen?
Darf ich Nein sagen?
Ja.
Nein.
Jonas, Detektiv des Geistes, Maron, sagt zum Abschluss des Jahres Nein, auch mal nett. So, sonst noch abschließende Worte?
Nein.
Gut, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Treue.
Nenn mich nur Rodney.
Nein, ich nenne dich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern für die Treue und wir sehen uns im nächsten Jahr.
Nein.
Das wird rausgeschnitten. Da,
nein.
Genau.
Doch. Nein.